ARD.
Oktober 1972. Es ist ein unfassbarer Anblick. Mitten in den verschneiten argentinischen Bergen ein riesiges Feuer. Überall liegen Wrackteile. Ein Flugzeug ist in mehrere Segmente zerbrochen. Der Rumpf inklusive Cockpit ist den Berg runtergerutscht. Der Rest liegt überall verteilt. Die Turbinenmotoren und Propeller drehen sich noch. Es muss ein enormer Aufprall gewesen sein. Und dennoch klettern einige Menschen aus den Wrackteilen. Sie sind wirklich am Leben nach diesem gewaltigen Flugzeugabsturz. Doch vor ihnen befinden sich nun 72 Tage nackter Kampf ums Überleben. Freunde des Wissens, seitdem ich diesen Podcast geplant habe, wollte ich dieses Thema einmal mit euch gemeinsam durchgehen. Es ist kein geschichtliches, das unsere Welt in dem Sinne verändert hat, aber es ist dennoch eine unglaublich spannende Geschichte, die es sich zu wissen lohnt. Dazu auch heute wieder ein Hinweis. Dieses Thema wird nichts für schwache Nerven sein. In den Anden findet damals ein Flugzeugabsturz statt, der die Überlebenden in eine unglaubliche Ausnahmesituation bringt. Es kommt zu schweren Verletzungen, Todesfällen und sogar Kannibalismus. Hört diese Folge daher bitte nur dann allein, wenn ihr solche Themen vertragen könnt oder eben mit jemandem zusammen. Wir starten ins Jahr 1972, werden darüber sprechen, wie es überhaupt zum Absturz an einem Berghang in 4000 Metern Höhe kam, weshalb so viele ihn überleben konnten und wie die 72 Tage danach zu einem unfassbaren Überlebenskampf wurden. Ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Ein Rugby-Team. Wie bereits erwähnt, schreiben wir das Jahr 1972 und die 70er sind eine wilde Zeit. Bands wie ABBA erobern die Musikwelt, Schlaghosen sind im Trend, der erste PC kommt auf den Markt. Inmitten dieser Zeit gibt es in Uruguay eine sehr angesehene Privatschule, das Colegio Stea Maris. Genauer gesagt befindet sich die Schule in Montevideo, der Hauptstadt des Landes. Auf ihr sind damals ca. 300 bis 400 Schüler. Wie es viele Elite-Schulen tun, hat auch das Stea Maris einen Sport, den sie besonders fördern. Rugby. Sowas wie Football ohne Schutzkleidung. Ein ziemlich harter Sport. So klingt ein Tackling. Ja, das kann schon mal ganz schön wehtun. Und auch deshalb wird der Sport vom Internat ausgewählt. Durch die Härte und die abverlangte Disziplin ist er Teil der Erziehungsmaßnahmen der Eliteschule. Ein Großteil der Schüler verbringt daher sehr viel Zeit auf dem Rugbyfeld. Und die besten von ihnen schaffen es in den Old Christians Club. Dieser gehört direkt zur Schule und ist damals einer der besten Amateurvereine in diesem Sport. Er besteht aus aktiven Schülern und ehemaligen Alumnis genannt. Der Club nimmt regelmäßig an diversen nationalen Wettbewerben teil und macht auch internationale Freundschaftsspiele. Eins davon soll in diesem verhängnisvollen Oktober 1972 stattfinden. Die Rugby-Mannschaft unserer Privatschule soll gegen ein Elite-Internat aus Chile spielen. Eine lange Reise, über 1300 Kilometer Distanz. Mit einem Bus werden sie um die 3 Tage unterwegs. Daher chartert die relativ reiche Schule für die Reise ein eigenes Flugzeug. Es ist eine Fairchild FH-227D. Ein Foto von ihr findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. Die Fairchild ist eine Propellermaschine mit 2 Motoren. Sie ist damals Teil der uruguayischen Luftwaffe, darf aber auch zivil genutzt werden. Das Flugzeug ist zwar ziemlich robust, jedoch alles andere als modern. Es besitzt keine fortschrittlichen Enteisungssysteme und auch keine GPS-Navigation. Letzteres wird noch sehr, sehr wichtig werden, denn das Fehlen dieser computergestützten Daten ist einer der Hauptgründe für den Absturz, der gleich folgen wird. Vor Abflug herrscht damals eine sehr ausgelassene Stimmung. An Bord sind insgesamt 45 Personen, 19 davon die Rugby-Spieler. Der Rest Freunde, Trainer, Betreuer sowie Familienangehörige. Dazu kommen noch 5 Crewmitglieder, 2 Piloten und 3 Soldaten. Das ist nämlich eine große Besonderheit an dem Flug. Dadurch, dass die Fairchild damals eigentlich eine Maschine der Luftwaffe ist, wird sie auch vom Militär betrieben. Es ist für die meisten der Passagiere tatsächlich auch ihr erster Flug überhaupt. Dennoch fühlen sie sich nicht unsicher. Am 12. Oktober gegen 14.15 Uhr wirft die Maschine ihre 2 Propeller an und hebt ab. 3 Stunden später landen sie. Doch sie sind noch nicht am Ziel. Es ist nur ein Zwischenstopp, und zwar im argentinischen Mendoza. Es gibt damals wohl zwei Gründe für diesen Stopp. Einerseits hat das Flugzeug keine große Reichweite und muss noch einmal auftanken. Außerdem scheint das Wetter für die letzten 200 Kilometer nicht optimal zu sein. Und die Bedingungen sind hier extrem wichtig, denn es geht über eine der schwierigsten Flugpassagen in ganz Südamerika, die Anden. Sie sind die längste Gebirgskette der Welt und ziehen sich durch ganze 6 Länder. In ihnen befindet sich der höchste Berg außerhalb Asiens. Dazu herrschen hier sehr turbulente Winde und extreme Wetterumschwünge. Auf Bild 2 in den Shownotes seht ihr die geplante Flugroute und wie nah sie bei ihrer Zwischenlandung in Mendoza schon an ihrem Ziel sind. Nur noch die letzte Etappe über die Anden fehlt. Und diese wird zum Drama werden. Kapitel 2 – Der Absturz. Eine ganze Nacht bleiben die Passagiere und das Flugzeug in Mendoza. Am Morgen des 13. Oktober dann die Meldung. Nach Überprüfung der Wetterprognosen für die Anden entscheiden sich die Piloten zu starten, obwohl ein Sturm aufzieht. Erneut ist es ungefähr 14 Uhr, als das Flugzeug abhebt. Anfänglich scheint alles normal. Gegen 14.45 Uhr erreicht die Maschine ihre Reiseflughöhe von 5.500 Metern. Und das müssen wir uns jetzt einmal genauer anschauen, denn diese Höhe wird zum großen Problem. Zum Vergleich, die Reisehöhe heutiger Flüge liegt bei mindestens 9.000 Metern. Damit kann man heute problemlos über die Anden hinwegfliegen, die maximal knapp 7.000 Meter hoch sind. Auch die Fairchild, in der unsere Rugby-Mannschaft sitzt, schafft es eigentlich unter Optimalbedingungen höher zu fliegen. Doch das Wetter sowie die schwere Beladung lassen an diesem Tag eben nur genau diese 5.500 Meter Flughöhe zu. Dadurch kann die Maschine nicht über die Berge hinweg, sondern muss durch sie hindurch manövrieren. Für die Piloten ist es ein sehr, sehr anspruchsvolles Vorhaben. Während in der Kabine noch keinerlei Panik aufkommt, ganz im Gegenteil, gescherzt wird, der Rugbyball von vorne nach hinten fliegt und manche sogar Fotos aus den Fenstern machen, wird das Flugzeug von einem starken Wind erfasst. Dieser verändert die Route enorm und das Fatalste daran, die Piloten bemerken es kaum. Das Flugzeug ist ja, wie gesagt, ohne GPS-System unterwegs, daher können sie ihre Position nur schätzen. Zusätzlich fliegen sie jetzt durch ein heftiger werdendes Sturmgebiet. Die Turbulenzen rütteln das Flugzeug ganz schön von rechts nach links. Heute sind diese dank modernster Technik kein großes Problem mehr. Damals erschweren sie den Piloten die Kontrolle über das Flugzeug aber dramatisch. Und es soll noch schlimmer kommen. Mit dem Sturm sind sogenannte Cumuluswolken aufgezogen. Sie hängen tief in den Bergen und erstrecken sich weit vertikal nach oben. Unsere Maschine fliegt jetzt mitten durch sie hindurch. Die Piloten sind ohne Systeme, also quasi blind, und an dieser Stelle passiert der entscheidende Fehler. Sie setzen zum Sinkflug an. Sie sind sich nämlich sicher, dass sie die Anden vollständig überquert haben müssen. Doch dabei sind sie noch mittendrin, die Maschine senkt ihre Nase, dann erneut ein extremer Wind, der die Wolkendecke aufbricht. Plötzlich können die Piloten sehen, und was sie sehen, ist eine gewaltige Felswand, die sich vor ihnen auftürmt. Sofort reißen sie das Steuerhorn nach hinten, versuchen wieder an Höhe zu gewinnen, doch es ist zu spät. Kapitel 3 – Eiskalte Anden. Wir sind erneut bei dem Anblick vom Anfang. Das Flugzeug hat soeben die Bergspitze mit dem rechten Flügel gerammt. Dieser ist sofort abgeflogen. Durch das extreme Trudeln löst sich auch der linke Flügel. Das restliche Flugzeug, das zu diesem Zeitpunkt also komplett ohne Tragflächen ist, fliegt erst wie ein Geschoss durch die Luft und schlägt dann hart auf einem schneebedeckten Gletscherhang auf. Es zerschellt in mehrere Teile. 12 der 45 Menschen an Bord sterben sofort. Darunter auch die beiden Piloten. Die restlichen 33 sind nach dem Absturz in unterschiedlichen Zuständen. Ungefähr 10 von ihnen sind sehr schwer verletzt. Die restlichen 23 haben Knochenbrüche, Prellungen und ein kleiner Teil von ihnen kommt wie durch ein Wunder nur mit Schrammen und kleineren Platzwunden davon. Das Wrack ist in einen sehr abgelegenen Teil der Anden abgestürzt. Irgendwo nahe der Grenze zwischen Argentinien und Chile auf einer Höhe von mindestens 3.600 Metern. Jeder, der schon mal auf einem Berggipfel war oder Skifahren, weiß, was 3.600 Meter bedeuten. Tagsüber Temperaturen zwischen minus 5 und minus 10 Grad. Nachts kann es bis zu minus 40 Grad werden. Der Absturz passiert etwa um 15.40 Uhr. Daher haben die Überlebenden noch etwa 4 Stunden Tageslicht. Die weniger Verletzten unter ihnen fangen an, Decken und Kleidung zu sammeln, um die Schwerverwundeten warm zu halten. Einige versuchen auch, erste Hilfe zu leisten. Es gibt zwei Medizinstudenten an Bord. Ihr Studium läuft aber erst seit 3 Monaten. Andere machen sich auf eine erste kurze Erkundung auf, um zu sehen, ob irgendwo in der Nähe ein Dorf oder ähnliches zu finden ist. Zu diesem Zeitpunkt gehen sie noch davon aus, dass ihre Rettung nur einige Stunden dauern kann, ohne zu wissen, dass sie ganze 72 Tage auf sich allein gestellt sein werden. Die erste Nacht bei bis zu minus 30 Grad überstehen 5 weitere Passagiere nicht. Natürlich beginnt damals, als das Flugzeug nicht am Zielflughafen ankommt, sofort eine Suchaktion. Argentinien, Uruguay und Chile schicken insgesamt um die 15 Rettungsflugzeuge los. Tagelang werden unterschiedliche Gebirgsketten der Anden abgesucht, doch das Gebiet ist riesig und zu große Teile davon noch unkartiert. Dazu schwingt das Wetter oft um, heftiger Schneefall und Nebel erschweren die Rettungsoperation extrem. Doch immer wieder auch kleinere Hoffnungsschimmer. So können die Überlebenden zum Beispiel in einem Gepäckstück ein kleines Radio finden. Nach etwas Suche empfangen sie tatsächlich herkömmliche Signale. Sie können sogar Nachrichten aus Chile hören. Und tatsächlich, es wird berichtet, dass nach ihnen gesucht wird. Sie können in den Tagen darauf sogar Flugzeuge in ihrer Nähe kreisen hören. Mit bunten Tüchern und reflektierenden Gegenständen versuchen sie, auf sich aufmerksam zu machen. Doch sie werden leider nicht entdeckt. Das Wrack ist mittlerweile komplett eingeschneit. Aus der Luft sind sie kaum erkennbar. Dann, an Tag 8, der härteste psychische Tiefschlag. In den Radionachrichten wird erzählt, dass die Suche nach ihnen erfolglos eingestellt wurde. Kapitel 4 – Die Schneegesellschaft. Mit dem Wissen, dass jetzt niemand mehr nach ihnen sucht, hat der Kampf ums Überleben eine neue Wendung genommen. Dazu noch mehr Hiobsbotschaften von der Absturzstelle. Bis Tag 9 sind 6 weitere Menschen ihren Verletzungen und den Bedingungen erlegen. Die jetzt nur noch 27 Überlebenden finden keine gute Situation vor. Sie haben zwar anfangs im Flugzeug 8 Tafeln Schokolade, eine Handvoll Bonbons, einige Dosen Erdnüsse, ein paar Flaschen Wein und einzelne Softdrinks gefunden. Und der Mannschaftskapitän Marcelo Perez übernimmt auch von Anfang an die genaue Aufteilung in kleinere Rationen. Doch jetzt, an diesem Tag, ist alles davon aufgebraucht. Und jetzt wird diese Folge hier besonders hart, also springt gern über den Zeitstrahl in Kapitel 5, wenn ihr etwas sensibler seid. Denn in ihrer unfassbar auswegslosen Notsituation besprechen die Überlebenden das Unvorstellbare. Es soll der erst 19-jährige Medizinstudent Roberto Canessa gewesen sein, der es als erstes ausspricht. In einem später veröffentlichten Buch zweier Überlebender steht es geschrieben, Zitat, "We made a pact." Wir schlossen einen Pakt. If any of us died, wenn irgendjemand von uns sterben sollte, the other would have permission to use his body for food. Dann dürfen die anderen seinen Körper als Nahrungsquelle verwenden. Und so kommt es in den nächsten Tagen tatsächlich zum Kannibalismus. Im Nachhinein war es die einzige Möglichkeit, dass diese Tragödie von einigen überlebt werden kann. Doch die psychologischen Folgen sind für viele kaum zu ertragen. Roberto Canessa gibt vor ein paar Jahren auch ein Interview dazu und erklärt, wie sich die Situation für die ganze Gruppe angefühlt hat. Ich empfand es als die Demütigung meines Lebens, als ich das erste Stück nehmen musste.
When we began doing it, it became part of our everyday life.
Aber als wir erst einmal damit angefangen hatten, wurde es Teil unseres Alltags. Und wenn man sich das alles so anhört, dann denkt man manchmal, schlimmer kann es doch nicht mehr werden. Und dann kommt Tag 16. Es ist schon spät abends, es hat den ganzen Tag sehr viel geschneit. Die Überlebenden haben sich mittlerweile den Absturzort und das Flugzeug so hergerichtet, Wrackteile, Sitze und Gepäck weggeräumt, dass sie bestmöglich vor Wind, Schnee und Kälte geschützt im Flugzeugrumpf schlafen können. Sie haben sich zum Wärmen Sitzpolster, Kleidungsstücke und Decken besorgt. Mitten in der Nacht, als die meisten schlafen, passiert es. Ohne Vorwarnung. Eine heftige Lawine bricht über das Wrack hinein. Sie wird durch die schweren Schneefälle ausgelöst. Innerhalb von Sekunden wird der hintere Teil der Kabine unter Tonnen von Schnee begraben. 8 der Schlafenden werden verschüttet. sie haben keine Chance. Und der Schnee im Flugzeug ist auch für den Rest eine riesige Gefahr. Es herrscht nicht nur komplette Dunkelheit, auch der Sauerstoff in der Kabine wird jetzt knapp. Sie fangen an zu graben. Es dauert Stunden, bis sie ein schmales Luftloch hinbekommen. Gerade groß genug, dass ihnen der Sauerstoff nicht ausgeht. Ganze 2 Tage und Nächte verharren sie so im Flugzeug. Erst als das Wetter langsam besser wird und der Schnee anschmilzt, können sie sich einen kleinen Gang nach draußen erarbeiten. Die mittlerweile nur noch 19 Überlebenden stehen wieder in der kalten Luft vor dem Flugzeug. Es ist unvorstellbar, wie sie sich gefühlt haben müssen nach all dem, was passiert ist. Und trotzdem schaffen sie es damals, klare Entscheidungen für ihr Überleben zu treffen. Sie fangen erneut an, das Wrack zur Unterkunft zu machen, räumen es vom Schnee. Doch sie wollen nun nicht mehr nur noch abwarten. Nach der Lawine ist der Drang, selbst zu handeln, immer stärker geworden. So treffen sie eine waghalsige Entscheidung und bereiten sich fast 40 Tage auf sie vor. Kapitel 5: Die Rettung. Es ist ein Gedanke, der in der Gruppe schon häufiger diskutiert wurde. Es kam aber immer final dazu, dass sie ihn ablehnen. Jetzt setzen sie ihn in die Tat um. 3 von ihnen werden aufbrechen und für die Überlebenden ist auch relativ schnell klar, wer die 3 sind. Nando Parado, Roberto Canessa und Antonio Vicentin. Sie sind die mitkörperlich stärksten der verbliebenen Gruppe. Um sich vorzubereiten, nähen sie sich aus Flugzeugbezügen provisorische Schlafsäcke zusammen. Zusätzlich bauen sie aus Kabeln und Kunststoffen so etwas wie Rucksäcke. Fast 1,5 Monate verbringen sie mit der Vorbereitung. Es ist mittlerweile Tag 60. In der Zwischenzeit sind weitere 3 Überlebende durch Krankheit, Kälte und/oder Schwäche verstorben. Die restlichen 16 wissen nun, sie haben nur dann eine Chance, wenn Parado, Vicentin und Canessa erfolgreich sind. Ihre Mission? Zu Fuß Hilfe holen. Am 12. Dezember machen sie sich auf den Weg, und zwar in Richtung Westen, direkt auf einen steilen Berg zu. Ihre Hoffnung ist es, den Berg zu erklimmen und auf der anderen Seite ein Tal zu finden, wo vielleicht Menschen wohnen. Der Aufstieg ist brutal. Sie müssen steile, vereiste Felsen hoch, dazu kniehoher Schnee. Als die erste Nacht hereinbricht, wird klar, dass Erholung kaum möglich sein wird. Die improvisierten Schlafsäcke helfen kaum gegen die eisige Kälte. Dann, am 3. Tag, erreichen sie endlich die Spitze des Berges und die Enttäuschung ist riesig. Statt einem Tal liegen vor ihnen endlos erscheinende, aneinandergereihte Bergketten. Kein Zeichen von anderem Leben. Antonio Vicentin entscheidet sich an diesem Zeitpunkt umzukehren, denn sie haben für die Rettungsmission nur wenig Proviant und die Erfolgschancen sind zu zweit deutlich besser. So ziehen Parado und Canessa alleine weiter. Ihr Wille ist nach wie vor ungebrochen. Sie schwören sich, durchzuziehen. Sie durchkämmen die nächsten Tage Schlucht um Schlucht, bis sie an Tag 7 plötzlich eine Veränderung bemerken. Der Schnee wird weniger. Erste Pflanzen. Auch finden sie Spuren von Tieren und Tiere könnten Menschen bedeuten. Dies löst in ihnen nochmal eine außergewöhnliche Motivation aus. Und dann der erlösende Tag 10. Sie kommen an einen Fluss und sehen auf der anderen Seite tatsächlich einen Menschen auf einem Pferd. Es ist der erste andere Mensch, 70 Tage nach Absturz. Sie rennen auf ihn zu und erklären die Situation. Der Mann ist ein chilenischer Bauer namens Catalan. Er reitet umgehend in den nächsten Ort zum Polizeiposten. Von dort aus geht seine Meldung direkt ans uruguayische Konsulat. Diese schicken sofort Militärhelikopter los. Zunächst werden Parado und Canessa eingesammelt. Sie beschreiben daraufhin den Weg, den sie gegangen sind, so gut wie sie können. Und tatsächlich, mit der Hilfe der Wegbeschreibung, finden die Rettungskräfte das Wrack und die restlichen Überlebenden. Wegen der sehr schwierigen Bedingungen kann an diesem Tag nur ein Helikopter landen und lediglich die ersten 7 Menschen evakuieren. Die anderen müssen noch eine weitere Nacht auf dem Gletscher verbringen. Diesmal aber mit der Gewissheit, dass Rettung naht. Am nächsten Tag, Heiligabend, der 24. Dezember 1972, werden auch die restlichen Überlebenden evakuiert. Es ist ein Weihnachtswunder. In vielen Teilen Uruguays brechen Freudentränen aus, denn mit dieser Rettung hat nach 72 Tagen ohne Spur keiner mehr gerechnet. Zusammenfassung: Als sich die Rugby-Mannschaft einer Eliteschule aus Uruguay nach Chile aufmacht, ahnen sie nicht, was für furchtbare 72 Tage vor ihnen liegen werden. Denn durch schwierige Wetterbedingungen stürzt ihr Flugzeug in den Anden ab. Wie durch ein Wunder überleben mehr als zwei Drittel den heftigen Crash, doch einige von ihnen sehr schwer verletzt. Über ein kleines Radio, das sie finden, hören sie, dass insgesamt drei Länder nach ihnen suchen. Sie können sogar Motorengeräusche von Flugzeugen in den Bergketten um sie herum hören. Doch nach 8 Tagen die schreckliche Meldung, dass die Suche eingestellt wird. Nachdem sie dann auch noch von einer Lawine erwischt werden, die weitere Menschen unter sich begräbt, wissen sie, dass sie, um zu überleben, handeln müssen. So kämpfen sich zwei Männer 10 Tage lang durch die Berge der Anden, bis sie tatsächlich einen chilenischen Bauern finden, der ihnen sofort hilft. Nach 72 Tagen in Schnee und Eis können tatsächlich 16 dieses fürchterliche Unglück überleben. 14 davon leben noch heute, darunter auch Parado und Canessa. Sie sind mittlerweile 72 und 75 Jahre alt. Regelmäßig halten sie über das Erlebte Vorträge. Parado hat auch das Buch geschrieben, das ich in der Folge zitiert habe. Ich persönlich schwanke immer noch zwischen, war das ein Wunder oder ein unvorstellbares Unglück? So oder so eine unfassbare Geschichte, zu der es übrigens auch einen Film gibt. Er heißt analog zu Kapitel 4, Die Schneegesellschaft. Freunde des Wissens, das war definitiv wieder eine der härteren Folgen. Es ist eigentlich nicht vorstellbar, was diese Menschen körperlich und mental durchgemacht haben müssen. Wir sind in der Recherche teilweise tiefer im Thema gewesen, als wir es sein wollten. Es war wirklich teilweise sehr, sehr heftig zu lesen. Natürlich könnt ihr auch wieder zu dieser Folge Fragen stellen, die wir euch dann nächste Woche beantworten werden. So folgen nun auch die drei Fragen von der letzten Folge, als es um die Piraten ging. Frage 1 kam von Sophia auf Spotify und von Rebecca aus dem WhatsApp-Kanal. Gab es Jack Sparrow oder andere Piraten bzw. Charaktere aus Fluch der Karibik wirklich? Und die für mich leider so ein bisschen enttäuschende Antwort ist nein. Die Figuren aus den Filmen sind alle frei erfunden. Jedoch wurden sie inspiriert. Jack Sparrow zum Beispiel von dem Piraten Jack Birdie, der auch als ganz schöne Ikone und besonderer Charakter galt. Frage 2 kam sehr, sehr oft, unter anderem von Susanne, Junior und Familie Bauer. Wie ist die Flagge der Piraten überhaupt entstanden und warum der Totenkopf? Das ist tatsächlich alles erst Anfang des 18. Jahrhunderts passiert. Der Totenkopf sollte natürlich Angst und Schrecken verbreiten. Anfangs hat man auf den Flaggen neben dem Totenkopf oft noch eine Sanduhr gesehen, die sowas aussagen wollte wie die Zeit für die Opfer läuft ab. Es ging also mit der Flagge primär um Panik. Die dritte und letzte Frage kommt von Tilly. Gab es auch Piratenkinder? Und ja, die gab es. Wie in der Folge erwähnt, wurden von den Piraten manchmal Menschen entführt, darunter auch Kinder. Diese wurden dann als Schiffsjungen mitgenommen und waren quasi ganz junge Piraten. Kämpfen mussten sie allerdings im Kindesalter noch nicht, meistens erst dann, wenn sie Jugendliche wurden. Und damit sind wir am Ende von Folge 30 angekommen. Das ist wieder ein kleines Jubiläum und ich habe auch zwei Dinge für euch, um das zu feiern. Erstens sitzen wir gerade an einer ganz, ganz, ganz besonderen Sache, die es für euch in der Weihnachtszeit dieses Jahr geben wird. Ich darf eigentlich gar nicht so viel sagen, es sind keine Kekse, aber es wird euch, glaube ich, 24 Tage lang ganz schön viel Spaß machen. Und das zweite ist auch eine riesig große Planung, die ihr euch schon lange in den Nachrichten und Kommentaren wünscht. Ein paar von euch werde ich nämlich persönlich treffen. Vielleicht wird der Podcast so ein bisschen zum Leben erweckt. Auch hier dauert es noch ein paar Wochen, bis ich mehr verraten kann, aber insbesondere die von euch, die nicht so ewig lang nach Köln fahren, sollten sich Ende August vielleicht noch etwas im Kalender frei halten. Das genaue Datum und was ich mit euch vorhabe, erfahrt ihr ganz bald. Übrigens als erstes im WhatsApp-Kanal. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Oder wenn ihr Wissen mit Johnny in der WhatsApp-Suche unten links bei Aktuelles eingibt. So, wir hören uns also nächste Woche Sonntag wieder um 23.59 Uhr. Auch das Thema steht durch die Abstimmung letzte Woche schon. Es wird in die Schweiz gehen und wir werden endlich klären, warum sie denn neutral ist. Bis dahin ganz viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.